Hallo an die Endgeräte und herzlich willkommen zu Litre, der Literaturreview der ZHDK. Ich bin Leo und darf euch heute begrüßen zur 8. Folge und damit letzten Folge unseres Podcasts und darf dazu die Anja begrüßen. Hallo Anja.
Hi Leo.
Schön, dass du heute da bist.
Ich freue mich, hier zu sein.
Wir beide werden heute relativ nah anschließen an die letzte Folge unseres Podcasts. Da hatte Cindy die Biografie von Volodymyr Zelensky besprochen und so viel darf ich vorwegnehmen, auch heute wird es um die Ukraine gehen. Mehr möchte ich aber eigentlich gar nicht sagen, außer dass es heute um einen ganz anderen Text von mir geht. Erzähl mal, Anja, was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, ich habe heute einen Lyrikband mitgebracht, der ist dieses Jahr auf Deutsch erschienen. Das heißt Die Republik der Taubheit von Ilja Kaminski. Ich habe die im Sommer gelesen und in den letzten Wochen eben wieder in die Hände bekommen. Auch unter anderem, weil sie so durch diese ganze Kriegsthematik nochmal ein krasses Feedback bekommen hat, auch hier aus der deutschen Audience. Und dieser Autor Ilja Kaminski ist eben in dem Land, wo er lebt, in den USA, zu so einer Art literarischen Superstar mit diesem Werk geworden und wird eben hier mittlerweile auch mega gefeiert. Und das wollte ich mir nochmal mit euch zusammen anschauen.
Literarischer Superstar als Poet, das ist ziemlich ungewöhnlich, oder?
Ja, absolut. Also eigentlich unmöglich oder kommt auf jeden Fall sehr selten vor. Aber ich finde eigentlich, und deswegen wollte ich es unbedingt besprechen, dass gerade dieses Buch von Kaminski der Beweis dafür ist oder ein Gegenbeispiel dafür ist, dass Lyrik in Aktualität nichts nachsteht und dass es echt eine total interessante und innovative Form ist, die der irgendwie zu wenig Beachtung zukommt.
Ich habe, glaube ich, mein letztes Gedicht in Deutscher K gelesen, deswegen, lass uns das ändern, Anja.
Ja.
Lass uns direkt reingehen. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich,
dass ihr da seid. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Anja, worum geht's? Nimm uns doch mal mit in die Republik der Tauber.
Ja, gerne. Also die Geschichte spielt in einem besetzten Land, in einer besetzten Stadt, die heißt Wasenka. Und da hat sich eben, also wir sind direkt mitten im Geschehen, da hat sich eine Menschenmenge in dieser Stadt auf dem Marktplatz versammelt und beobachtet eben oder ist bei diesem Puppenspiel, was gerade aufgeführt ist. Und dann kommen auf einmal Soldaten um die Ecke und unterbrechen diese Versammlung. Und in dem Publikum sitzt eben auch ein tauber Junge, Petja. Und er spuckt dann eben so ein bisschen aus Trotz dem einen Soldaten ins Gesicht. Und der greift direkt zur Waffe und erschießt ihn.
Der Körper des Jungen liegt auf dem Asphalt wie eine Büroklammer.
Das ist mal ein heftiger Anfang von der Geschichte.
Absolut. Und eben auch dann der Ausgangspunkt für das, was dann danach kommt. Denn als Reaktion auf diesen Mord verfällt die ganze Stadt in einen Protest, aber nicht in irgendeinen, sondern fangen plötzlich an, sich taub zu stellen. Also wirklich alle BewohnerInnen.
Unser Land erwachte am nächsten Morgen und weigerte sich, die Soldaten zu hören. Im Namen Petjas verweigern wir uns. Um 6 Uhr früh, als die Soldaten in den Gassen den Mädchen Komplimente machen, huschen sie beiseite und zeigen auf ihre Ohren. Um 10 schreibt Mama Galia mit Kreide: Niemand kann euch hören, an die Tore der Soldatenbaracken. Gegen 11 Uhr vormittags beginnen die Verhaftungen. Unser Gehör lässt nicht nach, aber etwas Stilles in uns richtet sich auf.
Wir haben eben diesen friedlichen Widerstand in dieser Taubheit und darauf reagiert aber dann diese Besatzungsmacht total brutal und wird immer lustvoller sogar und eskalativer in der Gewalt. Und das Spannende ist dann eben aber andererseits auch, die Bevölkerung beginnt dann irgendwann auch mit den Schikanen an den Soldaten. Und wir haben da irgendwie so ein totales Geflecht an Gewalt zwischen diesen zwei Parteien, die sich ja aber auch in nichts nachsteht irgendwann.
Sie zerren einen betrunkenen Soldaten herbei, um seinen Hals ein Schild. Ich habe die Frauen von Wasenka verhaftet. Die Jungs haben keine Ahnung, wie man jemanden umbringt. Alfonso gebärdet, ich töte ihn für eine Kiste Orangen. Die Jungs bezahlen ihm eine Kiste Orangen. Die Kinder sehen, wie wir zusehen.
Ich muss sagen, das klingt alles irgendwie auch ein bisschen düster. Bei all den schlechten Nachrichten, die wir gerade jeden Tag kriegen, warum soll ich das Buch nicht einfach beiseite legen?
Ja, also ich gebe dir da total recht. Man wird schon ganz schön unverblümt mit diesen Kriegsszenen konfrontiert und das nimmt einen natürlich schon ganz schön mit. Aber was eben das Spannende ist an dem Buch, ist, dass wir eben nicht nur diese brutalen Szenen haben, die auf der Straße stattfinden, sondern es geht auch genauso darum, was abseits davon passiert. Also in den Wohnungen, zwischen den Theatern und Gärten. Wir haben eben nicht nur diese gewaltsamen Szenen, also es passiert nicht nur diese Gewalt, sondern wir haben eben auch bekommen kleine Eindrücke aus diesem Alltag, aus diesem Kriegsalltag, dass sich irgendwie irgendwo ein Junge einen Pyjama anzieht oder ein Mann einem Hund ein sonnengelbes Bier gibt. Und es sind irgendwie so ganz sinnliche Bilder, die da entstehen, aber auch ganz mit ganz wenig Mitteln irgendwie gemacht werden. Und wir haben eben eigentlich ein Protagonistenpaar, das ist ein Liebespaar, das noch vor dem Krieg geheiratet hat, eben Sonja und Alfonso, und die geben uns, also über die bekommen wir auch Einblick in so sehr euphorische Momente eben, die abseits oder neben dieser Gewalt stattfinden. Und da entstehen total tolle sinnliche und erotische Gedichte eben hinter diesen verschlossenen Türen.
Ich küsste eine Frau, deren Sommersprossen die Nachbarn beschäftigen. Auf ihrer Schulter hatte sie ein Muttermal, das sie vorzeigte wie eine Tapferkeitsmedaille. Ihre zitternden Lippen hießen: Komm ins Bett. Ihr Haar, das sich löste, mitten im Gespräch, hieß: Komm ins Bett. Ich ging durch meine leergefegten Gedanken.
Ich muss sagen, beim Zuhören wird für mich ganz schnell aus Wasenka, Mariupol, Odessa. Man sieht irgendwie die Bilder aus den Nachrichten vor seinem geistigen Auge. Ja. Aus westlicher Sicht kam dieser Krieg ja für viele sehr überraschend. Jetzt hat Ilja Kaminski das Buch 2019 veröffentlicht. Es wurde jetzt erst übersetzt, aber ja, mir kommt das fast schon prophetisch vor.
Ja, klar, das ist wirklich, das wird dem Buch jetzt auch irgendwie so nachgesagt. Das ist ganz spannend, weil Ilja Kaminski da eben eigentlich schon vor 15 Jahren angefangen hat, das zu schreiben, also noch vor der Annexion der Krim. Aber ja, das kommt natürlich jetzt mit dieser Veröffentlichung vom Hansa Verlag, da hat man das Gefühl so, oh ja, Krieg bricht aus, Buch wird veröffentlicht, aber das hat sich eigentlich nur wegen Corona verschoben. Und wenn man sich jetzt intensiver mit dem Buch beschäftigt und auch wenn man das einfach liest, dann merkt man, okay, es geht eigentlich gar nicht so um diesen einen Ukraine-Konflikt oder um einen anderen Konflikt oder um die Sowjetunion oder so, sondern es ist wirklich, eigentlich soll sich das auf alle Kriege beziehen und jeden Konflikt zwischen Ländern oder wenn es um so Besatzungen geht.
Okay, also sagst du, dass Ilja Kaminski jetzt auch einfach in der Schweiz hätte geboren werden können und dann dasselbe Buch geschrieben hätte?
Nee, das muss man natürlich, das kann man nicht sagen, weil ja diese Bilder schon irgendwie sehr von seiner Biografie geprägt sind und auch die Art, wie er schreibt, also das darf man, ich mag das eigentlich gar nicht, den Autor und die Biografie irgendwie so mit einzubeziehen, aber bei Ilja Kaminski ist das ganz elementar, weil er eben in den 70er Jahren in der Sowjetunion geboren wurde und dort eben seine Kindheit verbracht hat, und das Spannende an dieser Kindheit oder auch das Verheerende eigentlich ist, dass er da mit 4 Jahren an Mumps erkrankt ist und daraufhin sein Gehör verloren hat und wirklich diese gesamte Zeit, die sie da waren, das Leben dort gehörlos verbracht hat. Und dann ist diese Familie eben nach Zerfall der Sowjetunion in den 90ern in die USA geflohen, weil sie eben jüdisch ist. Und da ist er angekommen. Sein Vater ist leider direkt nach der Ankunft gestorben und er bekommt dann mit 16 Jahren das erste Mal ein Hörgerät und wird eben diese Stimme von seinem Vater niemals gehört haben, aber auf einmal hört er wieder, und das prägt natürlich enorm die Sprache, die er hat, also diese Stille, die in diesen Bildern, also oder diese Beobachtungsgabe natürlich auch, Genau, aber auch natürlich das Thema Taubheit, das wir schon direkt, damit werden wir direkt konfrontiert mit diesem Tod von dem tauben Jungen. Ja.
Das ist ja das Schöne an der Poesie. Jetzt hat er sich trotzdem auch mit seinen Zeilen irgendwie Gehör verschaffen können. Inzwischen auch im deutschsprachigen Raum. Und du hast mit der Übersetzerin von der Republik der Taubheit sprechen können.
Ja, genau, mit Anja Kampmann.
Ich würde sagen, wir hören da jetzt einfach mal rein.
Hallo Anja, schön, dass du da bist. Dass du die Republik der Taubheit übersetzt hast, ist eher untypisch. Du bist eigentlich Autorin und schreibst Gedichte und Romane. Ich finde das super spannend, jetzt mit dir über die Form des Texts zu sprechen. Jetzt ist Ilja Kaminski ja Lyriker und die Republik der Taubheit ist aber kein normaler Gedichtband, auch wenn er größtenteils Gedicht enthält. Dazwischen haben wir so prosaische Textfragmente und das Buch ist auch insgesamt in zwei Akte geteilt, wie so ein Theaterstück. Ist das jetzt eine komplett neue Gattung oder eine Art Urform der Poesie?
Also, dass man Poesie und Prosa so trennt und in Gattungen einteilt, finde ich oft sowieso merkwürdig. Für mein Empfinden ist es so, dass sehr gute Prosa immer sehr viele Elemente hat, die irgendwie mit Sprache zu tun haben, mit Rhythmus aus der Lyrik entlehnt sind. Und andersherum sehr gute Gedichte auch eine gewisse Klarheit und Einfachheit vertragen, die man sonst aus der Prosa kennt. Insofern ist es einfach bei Kaminski so, dass es eben auf beiden Ebenen zugleich funktioniert. Also man hat einerseits auf jeder Seite ein sehr gutes Gedicht, aber diese Gedichte erzählen eben die Geschichte von einer fiktiven Stadt im Besatzungszustand. Vielleicht könnte man einfach sagen, es ist eine sehr kondensierte Form und vor allem ist es eine sehr warme und großherzige Form. Aber es ist vor allem, glaube ich, die große Kunst, dass es sehr reduziert ist und darin wahnsinnig viel erzählt und man auch diesen Figuren und dieser Welt sehr nahe kommt.
Ja, viele, vor allem junge Leute, haben ihr letztes Gedicht wahrscheinlich in der Schule gelesen. Man assoziiert das irgendwie mit Goethe oder Schiller in der Regel, also im Allgemeinen. Wie erklärst du oder begeisterst du diese Menschen von Lyrik und jetzt konkret auch von Kaminski?
Ich glaube eben, solche Gedichte wie das von Kaminski jetzt zeigen eben auch, dass Poesie auf eine andere Art zu uns spricht und über Themen spricht, als das so der normale Nachrichtensprech ist. Also ich glaube, das, was einen gerade berührt, ist diese Differenziertheit, diese Wärme, dass man irgendwie wirklich das Gefühl hat, man hat eine Perspektive in einem an sich unübersichtlichen Geschehen. Vielleicht geht es jetzt eben nicht nur darum zu sagen, ja, die Gedichte, die werden immer so unterschätzt generell, sondern nein, sie können ganz konkret erzählen und sie können uns einen Zugang zu unserer vermeintlich bekannten Welt schaffen. Und das machen sie mit Sprache und mit Setzungen und mit dem ganzen Zauber, der uns da zur Verfügung steht.
Jetzt bekommen wir hier ja einen konkreten Einblick in diese verstummte Gemeinde. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich den Titel gelesen und dachte so, oh, Stille, Schweigen, das assoziiere ich so total mit was Negativem, mit diesem, wir hören nicht hin, wir schauen weg. Und dann ist es in dem Buch erstmal ganz anders, oder?
Ich glaube, es ist eben nicht diese eine Stille oder irgendwie etwas, also irgendwie was Fixes, was immer wieder kommt, sondern es hat immer eine andere Bedeutung. Und dann gibt es natürlich einfach diese Verweigerung zu hören und irgendwie sich Befehlen zu widersetzen von den Einwohnern von Vasenka, dieser fiktiven Stadt. Und ja, und das ist dann eben aber auch was gar nicht, also da denkt man am Anfang, Mensch, das ist ein toller, heroischer Akt, aber sie bleiben dadurch ja auch nicht verschont von diesen Rollen. Also sie lynchen selber jemanden, sie bringen selber die Soldaten um. Also es gibt keine Stille oder keine weiße Seite des Geschehens, auf die man sich flüchten kann, sondern alle sind in diesen Kriegswirren und keiner bleibt unschuldig. Und ich glaube, das fände ich eben, das hat mich irgendwie dann so berührt, dass es eben nicht so ist, dass man
quasi so einen heroischen Rückzug aus der lauten Welt hat, sondern dass es irgendwie genau das Gegenteil eigentlich ist. Also alle versuchen irgendwie heil rauszukommen, aber sogar die sympathischsten Figuren schaffen es nicht und stechen dann für eine Kiste Orangen jemanden, einen Soldaten ab oder ja.
Jetzt ist die Republik der Taubheit ja hauptsächlich ein fiktionales Werk und dabei haben wir am Anfang und am Ende nochmal kurze Texte, die direkt Bezug auf die USA unter Trump machen, in der Ilja Kaminski ja auch geschrieben hat. Wie lässt sich jetzt dieses Fiktionale auf unsere Gegenwart übertragen, auf das Hier und Jetzt?
Ich glaube eben, das eine ist diese Klammer, die quasi unsere Gegenwart ist, in der irgendwie dieses, ja, eher eigentlich Beobachtungen sind. Also da gibt es dann auch einen erschossenen Jungen, wie in dem Gedichtband auch. Das ist dann so ein Junge, der einen erinnert an diese ganzen Polizeivorfälle in den USA, wo Menschen erschossen werden und auf dem Bürgersteig liegen. Und es gibt quasi wie so eine Parallelführung zu von diesem fiktiven Kriegsschauplatz zu unserem. Und dadurch gibt es wie so ein Echo. Ich glaube, das ist eben auch sowas, dass es eben ungesagt ist oder dass quasi das, was wir in der Republik der Taubheit erleben an Gewalt, wird quasi über so ein ganz einfaches Bild in unsere Welt geholt. Und ich glaube, das ist so, dass das so ein Nachhalt und nicht getrennt ist. Das ist, glaube ich, das Frappierende daran.
Wow, ich muss sagen, ich kann das irgendwie voll nachempfinden, was Anja Kampmann gesagt hat, dass wir uns hier irgendwie immer sicher wähnen und als junge Menschen ist es auch einfach ein Novum, dass jetzt Krieg wieder auf europäischem Boden stattfindet. Gleichzeitig ist auch die Ukraine irgendwie von uns hier aus der Schweiz irgendwie weit entfernt und ich glaube nicht, dass wir sagen können, dass wir keine Gewalt erleben, nur weil wir in einer Demokratie leben.
Ja, aber das ist wirklich genau der spannende Punkt, was sie ja auch gesagt hat, diese Kontextualisierung mit George Floyd und den USA, es wird die ganze Zeit eben in diesem Epilog davon gesprochen, dass wir in friedlichen Zeiten leben und trotzdem werden irgendwie Jungen auf der Straße erschossen und dass man einfach, also dass sozusagen dass nicht dieser Krieg herrschen muss, sondern dass einfach so Gewalt- und Machtverhältnisse irgendwie dazu führen, also dass das weitergeführt wird und dass wir immer wieder Assoziationen zur Republik der Taubheit finden werden. Und das ist irgendwie erschreckend, aber irgendwie auch krass, dass dieses Werk das irgendwie schafft. Ja.
Okay, das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Ich fand es sehr inspirierend. Danke an der Stelle an dich, Anja.
Ja, gerne. Es freut mich, wenn ich dich ein bisschen inspiriert habe.
Ich hoffe, ihr wurdet auch ein bisschen inspiriert. Falls ihr euch fragt, die Republik der Taubheit gibt es in der Buchhandlung eures Vertrauens. Erschien im Hansa Verlag 2022 in deutscher Übersetzung.
Genau.
Und das war es auch schon wieder mit Litre, der Literaturreview aus der ZHWK. Falls ihr die letzten Folgen noch nicht gehört habt, dann habt ihr jetzt noch was vor euch. Es lohnt sich wirklich sehr.
Voll. Wir sagen auf Wiedersehen.
Habt's gut.
Servus.